99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welch simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomain durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack.
Unsere Welt verändert sich in einem rasanten Tempo. Rollenbilder, Erwartungen und Vorstellungen davon, wie Mann oder Frau zu sein hat, geraten dabei immer stärker ins Wanken. Immer mehr Männer stehen heute unter Druck zwischen Leistungsansprüchen, dem Wunsch nach Stärke und der Vorstellung, was Mann heute alles können muss. Und viele fragen sich, wie sieht gelebte Männlichkeit heute aus? Welche Erwartungen engen Männer ein und welche Chancen öffnen sich gleichzeitig? Und wie können Frauen und Männer Brücken bauen, anstatt sich immer wieder in der gleichen Debatte zu verlieren? Ein Mann kennt die Antworten und er ist heute bei mir zu Gast im Podcast. Er ist selbstständiger Strategieberater und Coach für Männer in Führungspositionen. Und ich freue mich so sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, lieber Marco Dien.
Hallo Katrin, danke dafür, dass du mich hier hast.
Ja, danke schön, dass du uns heute ein Stück weit die männliche Perspektive eröffnest, natürlich aus deiner Arbeit mit den Herren der Schöpfung in Führungspositionen. Und ich würde wirklich mal einfach total glatt anfangen mit der Frage, Marco, welche Herausforderungen erleben Männer denn aktuell?
Die Frage finde ich super spannend, weil ich glaube, es ist total wichtig, natürlich das erstmal kurz in Kontext zu packen, meiner Klienten und der Männer, mit denen ich arbeite. Ne? Also wir reden von Männern, hauptsächlich im zentraleuropäischen deutschen Sprachraum, Männer zwischen, ich sage 35 und 55 bis 60, beruflich erfolgreich und ich würde sagen mit einer gewissen Offenheit für die persönliche Entwicklung. So, das sind so, ne, um das mal in Kontext zu packen, meine Antwort. Und die Hauptherausforderung dieser Männer liegt ehrlich gesagt in dem Spannungsfeld zwischen Stress. So, es ist, wir hören es jeden Tag und trotzdem alle durch die Bank sind gestresst. So, jeder von denen muss irgendwie damit umgehen, mit dem beruflichen Stress, mit dem Stress in der Beziehung und natürlich halt auch im Privatleben, der sich häufig daraus ergibt, dass ich hatte letztens erst wieder einen Termin mit einem Klienten von mir, der sagte, Marco, einer meiner ältesten Kumpels hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich Zeit habe für ein Dinner. Ich habe meinen Kalender geöffnet und ich musste 3 Wochen in die Zukunft gehen und ihm am Donnerstagabend so ein 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr Slot anbieten. Und das Interessante war, als ich diese Story genommen habe und ein paar andere Klienten von mir darauf angesprochen habe, alle gut am Nicken. Also es war dieses generelle Gefühl von Überforderung. Mit all dem, was heute passiert, mit den Anforderungen, mit all dem, was die Welt auch bietet. So, das würde ich sagen, sind auf jeden Fall große Herausforderungen, die da sind. Und mehr auch, dass das Spannende, was ja der Feminismus im Endeffekt gebracht hat oder bringt, ist Frauen, die sich mit ihren eigenen Bedürfnissen, mit ihrer eigenen Entwicklung stärker und besser positionieren. Wir sehen es überall. Die Akademik, mehr Frauen machen Abschlüsse, hochgradige Abschlüsse, professionelle Abschlüsse. Jetzt, ich glaube, vor ein paar Monaten war die jüngste Frau mit 23 oder 24 oder so, glaube ich, die Selfmade-Milliardärin geworden ist und so weiter. Also Frauen positionieren sich stärker und stärker und positionieren auch stärker so, was ist das, was sie wollen für sich. Und Männer stehen natürlich vor der Herausforderung, auf der einen Seite diese Bedürfnisse zu erfüllen und ja auch erfüllen zu wollen und auf der anderen Seite die Welt mit all dem, womit sie so kommt, auch irgendwie versuchen zu managen. Und was dabei meistens runterfällt, sind die eigenen Themen und Bedürfnisse, weil die wenigsten von ihnen je gelernt haben, sich damit auch wirklich auseinanderzusetzen.
Oh mein Gott, Marco, du gibst mir so viele Möglichkeiten, links und rechts abzubiegen. Ich finde das total spannend, dass du uns mal den Spagat, den Männer so tagtäglich machen müssen, aus männlicher Sicht mal klärst, weil ich sehe natürlich ganz oft den Spagat, den Frauen machen müssen, um den ganzen Geschichten gerecht zu werden. Und ich glaube, im Thema Stress gibt es vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied, aber natürlich in der Wirkung und in der Wirkmacht, die es momentan noch gibt. Und du hast jetzt speziell nochmal gesagt, Männer im Alter, ich meine, du meintest zwischen 35 und 55, das war so die Gruppe der Männer, die du gesprochen hast. Ja. Ungefähr. Hast du das Gefühl, dass es quasi erfahrenere Männer eher trifft, im Sinne von, die nehmen das viel stärker wahr als Männer, die gerade noch in ihren 20ern sind und die dann weniger Druck und Orientierungslosigkeit verspüren, wenn ich das Wort Orientierungslosigkeit jetzt einfach mal so in den Raum werfen darf?
Was ich spannend finde, ist, und ich würde die Frage kurz auseinandernehmen, auf der einen Seite dieses Thema Druck und Orientierungslosigkeit und auf der anderen Seite aber auch dieses Thema, ich sag mal, Rollenpositionierung, was nochmal für mich unterschiedliche Punkte sind, weil das eine eher so ich in der Welt und das andere ich in der Beziehung ist. Und was ich feststelle, ist, dass sich das bei unterschiedlichen Männern sehr unterschiedlich zeigt, und es so eine spannende Kurve gibt dabei. Also auf der einen Seite so die Männer Anfang 30 häufig durchaus mit einem Interesse, zum Beispiel bei dem ganzen Thema Rollenverständnis. Also da scheint zumindest häufig sehr viel mehr Offenheit und Interesse da zu sein, okay, wer bin ich als Mann in der Beziehung? Wo jetzt zum Beispiel bei den Männern Anfang 50 in ihren Augen sehr klares Bild ist, so, das bin ich in der Beziehung, das ist mein Job, das ist das, was ich mache und so bringe ich mich rein und das mache ich in meinen Augen, naja, gut oder nicht so gut. Und bei dem Thema aber so, ich nenne es mal Sinnsuche oder auch bei diesem Thema Orientierungslosigkeit, gibt es häufig so einen Bogen, nenne ich es mal, wo die Anfang 30er sehr viel mehr Herausforderungen haben, in dem, okay, wo will ich jetzt wirklich eigentlich hin? So, ja, ich mache jetzt diesen Job oder ja, ich habe jetzt diese Company gegründet, aber ist es wirklich das Richtige? Dann kommt so dieser Zeitraum, so ich sag mal Anfang, Mitte 30, über die 40er bis zu den Anfang 50ern, wo so ist, das ist das, was ich mache und das mache ich auch. Und dann, je mehr so mit den Männern ich arbeite, so 53, 54, 55, fängt dann doch wieder an, so diese Frage, okay, aber ist es das jetzt wirklich? So, und vor allem viele davon, mit denen ich arbeite, so in dem Altersbereich, haben ihre erste Company auch schon verkauft oder sind zum Beispiel gerade im Verkaufsprozess. Und dann kommt natürlich insbesondere dieser Punkt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben? Was will ich jetzt mit meinem Leben?
Das finde ich total spannend, weil das ist ja so eigentlich so ein klassisches Ding, was man so in dieser, ich will das Wort Midlife Crisis nicht sagen, ich finde das ein blödes Wort, weil das ist ja eine große Möglichkeit. Aber Frauen haben das ja also ganz oft mit ihrer Menopause und Männer haben ja auch die Adenopause. Das kommt ja auch irgendwann. Also die haben auch einen hormonellen Wandel, der sich zwar nicht so stark zeigt wie bei der Frau, aber auch einem Abfall von Testosteron. Das finde ich ganz spannend, dass das Hand in Hand geht. Und wir haben ja gerade schon gesagt, es geht draußen viel und das hast du vor uns auch schon mal angesprochen, um ein Thema Female Empowerment. Ich erlebe leider gerade wieder so ein bisschen den Rückschritt. Aber natürlich auch die Frage, dass Frauen wahnsinnig gut drin sind mittlerweile, so empfinde ich das zumindest, die Frauen, mit denen ich arbeite, ihre Bedürfnisse kundzutun. Ihre Sehnsüchte auch mal ein bisschen zu zeigen, zu erspüren und dann sich auf den Weg zu machen, dann Erfüllung zu finden. Hast du das Gefühl, oder lass mich anders fragen, welche Sehnsüchte und Bedürfnisse bleiben denn gerade in dieser gesamten Debatte bei den Männern manchmal auf der Strecke?
Ich glaube, was auf der Strecke bleibt, ist der Schritt vorher. Sich damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Es ist immer wieder so ein, ich kriege immer wieder so einen Moment von Stille, wenn ich mit meinen Klienten so, ich sag mal, das ist meistens so die zweite, dritte Session, die wir haben, und ich so ein bisschen Ruhe habe einkehren lassen, meistens auch dafür Sorge getragen habe, dass ein bisschen weniger Stress im System ist, und ich dann sage so, was sind die drei Dinge, die du in deinem Leben wirklich willst? Und normalerweise, wenn so dieses Thema mehr Erfolg, mehr Geld, schönere Beziehungen irgendwie konkretisiert werden soll, dann wird es schwierig. Dann kommt meistens so ein Moment der Stille von so, okay, aber was heißt denn eine schöne Beziehung? Also wie sieht denn für dich jetzt wirklich mal gesagt eine schöne Beziehung aus? Und dass deine Frau weniger meckert, ist keine Antwort auf diese Frage. Weil das ist
Finde die
kein,
Antwort gar
das
nicht so
ist,
schlecht.
das glaube ich dir, die auch, aber ich halt nicht, weil sie halt nicht wirklich zum Ausdruck bringen, was ist aber das, wo du hin möchtest, was ist das, was du willst. Und wenn wir dann anfangen, damit zu arbeiten, dann was häufig kommt, ist das Thema, und lustigerweise, das fand ich so spannend auch bei dieser Überlegung von so Rollenbildern, dass ja sehr viel so klassische Rollenbilder verurteilt werden. Und ich das bis zum gewissen Grade auch unterstütze, dass so dieses Frau ist Hausfrau und Mann ist halt ja der arbeitet, so führt es zu erfüllten Beziehungen, das glaube ich nicht. Und gleichzeitig gibt es aber Dinge zum Beispiel wie Respekt und Anerkennung beiderseitig, wo ich von den Männern sehr häufig höre, dass das extrem fehlt, dass ihnen extrem dieses Gefühl fehlt, von ihrer Frau wirklich Anerkennung und Respekt für das zu bekommen, was sie eigentlich reinbringen. Dass ihnen häufig das Gefühl fehlt, da, wenn ich, vor allem wenn ich mich auch mit anderen Männer-Coaches austausche, also anderen Männern austausche, die auch Männer unterstützen, die also wir dann sozusagen das Wissen, was wir haben, multiplizieren, weil wir alle mit relativ vielen Männern arbeiten. Was häufig kommt, ist so auch dieses Gefühl von, Ich habe das so Love Plus genannt. Okay, ich gebe was für meine Beziehung und ich pack noch was on top. Also ich bringe meiner Frau nicht nur Blumen mit, sondern ich bringe ihr Blumen mit und die Schokolade, die sie so sehr liebt und für die ich irgendwie eine halbe Stunde durch die Gegend fahren musste. Aber ich habe es getan, weil ich weiß, dass sie sich besonders darüber freut. Und nicht, dass ich sage, dass deine Zuhörerinnen immer genau das von ihren Partnern bekommen, not the point. Aber
Ich
so
sehe
dieses.
gerade einige Bestellungen einrattern hier. Klack, 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 klack.
Aber genau das, so dieses Gefühl zu haben, okay, meine Partnerin sieht mich, weil diese Blumen und die Schokolade sind ja ein Zeichen davon, dass er oder sie mich wirklich sieht mit dem Effort, den er da reinsteckt. Und gleichzeitig auch von der Partnerin das Gefühl zu bekommen, okay, so sie sieht mich und sie ist bereit, den Extraschritt dafür zu gehen, um mir das auch zu zeigen.
Das finde ich total spannend. Meinst du, da sind Männer und Frauen so unterschiedlich, Marco? Weil ich könnte jetzt auch sagen, dieses Thema Wertschätzung in der Beziehung, wie auch immer die sich ausdrückt, ne? Ob durch Liebessprache, durch Geschenke, durch Hilfe, wie auch immer diese Sprache der Liebe ist, ist ja, glaube ich, was beiden sehr wichtig ist. Und das finde ich jetzt nochmal spannend, weil ich habe oft den Eindruck, dadurch, dass Frauen so viele Dinge nebenbei machen, wofür sie gar keine Wertschätzung kriegen, weil es nirgendwo auffällt, ob sie die Wäsche auf Kante gelegt haben, ob sie das x-te Geburtstagsgeschenk für Tante XY besorgt haben. Ich glaube, deshalb ist es dieses vielleicht losere, ich gebe doch nicht für alle Kleinigkeiten Wertschätzung, bei Frauen vielleicht, ich würde nicht sagen eher vorhandene, aber eine Spiegelung von dem, was ihnen selber passiert, weil sie so viele Dinge auf ihrer To-Do-Liste haben und meine ist so lang wie der Amazonas, dass sie auch nicht für jede Kleinigkeit eine Wertschätzung bekommen. Meinst du, das müsste ein bisschen mehr auf eine größere Ebene gehoben werden? Dass es wieder ein bisschen mehr um die Klarheit im gewissen Verständnis geht, wer bringt was rein? Weil ich glaube, in Summe denkt ja jeder, dass er mehr macht als der andere. Das glaube ich. Und in Summe tun alle meistens mehr, also in Summe kommt immer mehr als 100% raus. Aber meinst du, wir müssen es mal von dieser kleinen Ebene wieder auf ein bisschen was Höheres heben, dass man wirklich wieder miteinander in dieser wertschätzenden Art umgeht? Das finde ich, sehe ich zumindest im Außenfeld zwischen Männern und Frauen manchmal nicht so häufig.
Ich glaube, dass es darum geht, genau das Gegenteil. Ich glaube, dass es genau darum geht, Wertschätzung zu haben dafür, dass du beispielsweise das x-te Geschenk für Tante irgendwas besorgt hast. Dir dafür Anerkennung zu zeigen, dass du hinter dir diese Kisten genauso hingelegt hast, dass das gut aussieht und dass du dafür Sorge getragen hast, dass beispielsweise irgendwie da hinten keine Teller oder so rumstehen. So, um halt ein schönes Ambiente zu schaffen. Und das ist in meinen Augen der Punkt. Aufmerksamkeit, nicht immer für alles zu haben, weil wir das nicht können als Menschen, aber Bewusstsein einfach darauf zu legen und vor allem auch Dankbarkeit dafür zu zeigen, füreinander, auch für die kleinen Dinge. Und ich glaube, dass es darum geht. Und der Grund, warum ich das aber bei Männern so angesprochen habe, nicht weil ich glaube, dass Männer und Frauen da so unterschiedlich sind, aber in meiner Arbeit mit Männern habe ich schon das Gefühl, dass es typischer ist oder geworden ist durch das, was wir in der Gesellschaft vor allem valide ja gemacht haben, dass Männer halt eher nach Hause kommen und, ich sag mal, gesellschaftlich darauf hinerzogen wurden, zum Ausdruck zu bringen, oh, Dankbarkeit oder Anerkennung für Kleinigkeiten öfter mal zum Ausdruck zu bringen, als halt Frauen. Weil
Das
halt
finde ich
genau ja
eine
das
sehr.
sozusagen, dieses, so dieses, ich sag mal, richtige und gleichzeitig übertriebene Umkehrung von alten Rollenbildern ist. Wo der Mann nach Hause kommt und sich einfach hinsetzt und vor den Fernseher und die Freundin das Essen bringt und der Mann keinen Ton sagt und die Frau sagt, danke, dass du arbeiten warst und uns so beschenkst. So, ne? Und,
Du hast die, Marco, du hast die warmen Hausschuhe vergessen. Und das ist wirklich, ich muss das kurz teilen. Das ist ein
Korrekt.
Insider zwischen meinem Mann und mir, dass er sagt: Auch oh Mensch, wie wäre das denn, wenn du mal so einen 50er-Jahre-Abend für mich machst? Ich komme nach Hause, die Pantoffeln stehen da, Essen ist schon gekocht, Kinder sind wohlgesagt schon gewaschen und gekämmt und im Bett. Und ich sage immer: Ja, streng dich an, dass du das bekommst. Das finde ich total toll. Wenn jetzt diese ganzen Sehnsüchte und Wünsche nicht erfüllt werden, erstmal, also zuallererst vom Mann selbst, wie äußert sich das denn? Flüchten denn dann viele eher in den Komfort oder eher in die Aktion? Denn bei Frauen würde ich jetzt, ohne das stereotypisieren zu wollen, zu sagen, okay, Frauen wären dann eher in der Aktion.
Ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Ich glaube, dass, also, oder was ich sehe, ist, dass viele meiner Klienten, und jedes Mal, wenn ich das sage, vor allem wenn ihr anfangen, mit mir zu arbeiten, müsst ihr lachen, weil ich sage, stell dir vor, du kommst nach Hause, deine Frau wartet da und sagt, hey, schön, dass du da bist. Ich habe schon Dinner vorbereitet. So, nicht im Sinne von hausfraumäßig, sondern hey, ne, du bist heute spät dran, ich war ja heute dran mit Dinner. So, und er reinkommt und er weiß, so, er könnte jetzt Dinner essen, aber er sagt, würde ich total gern machen, aber ich habe noch dieses eine wichtige Projekt. Da sitze ich leider bis heute Abend dran, ist schon mal, ich mache dann später. So, und das muss man meistens auseinanderziselieren, aber was häufig dahinter steckt, ist ein Gefühl von Disconnect und ein Gefühl von, dass es ihn nicht wirklich begeistert, mit seiner Partnerin aktuell Zeit zu verbringen, weil er sich halt nicht wirklich genährt und genourished fühlt durch die Momente von Diskussionen und Streits, die meistens eher davon kommen, dass man sich halt nicht wirklich miteinander anerkennt und sieht und aufeinander zugeht und sich viele Männer halt dann einfach rausziehen dorthin, wo sie halt Anerkennung, Erfüllung und einfach auch Begeisterung finden. So, ne? Dadurch, dass das Projekt fertig wird, dadurch, dass der Klient den Auftrag zeichnet und so weiter und so fort. Und dadurch finden Sie ja etwas, was Sie in der Beziehung weniger und weniger finden.
Finde ich total spannend. Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen, aber es klingt sehr, sehr sinnvoll. Wenn wir das Ganze jetzt mal ein Stück weit nochmal mehr auf die Business-Ebene heben, ne? Also wenn wir jetzt sehr das von der privaten Partnerschaft mehr auf den Geschäftssinn oder auf die geschäftliche Beziehung zwischen Mann und Frau heben. Was kannst du denn da momentan bei deinen Unternehmen, die du betreust, beobachten? Ne? Findest du, dass die Zusammenarbeit von jenseits von also Rollenklischees, die man noch so hat, gut funktioniert? Oder dürfen wir zur Female Empowerment-Debatte auch mal ein bisschen Male Empowerment hinzugeben?
Das Spannende ist, dass ich vor allem, wenn ich in der Strategieberatung unterwegs bin oder als Trainer, also wirklich in den Unternehmen, ich eine sehr klassische Industrie hauptsächlich betreue, nämlich die Versicherung. So, und dadurch natürlich ein sehr spezielles Feld habe. Also ab und zu ist vielleicht auch mal so ein Healthcare-Provider dabei, aber Versicherung ist halt sehr viel davon. Und was schon interessant ist so in dem, dass wirklich viel, ich sag mal, in dem, was wir sagen würden, starke Frauen da sind. Frauen, die ihre Meinung sagen, Frauen, die sich positionieren und so weiter und so fort. Weil ich glaube, dass es in dieser Industrie sonst auch schwierig ist, eine gewisse Position zu erreichen. Also viele Frauen, die irgendwie Abteilungsleiter, Bereichsleiter oder natürlich auch Vorständinnen sind, haben natürlich eine gewisse Art und Weise, sich dort zu positionieren und sich und dort auch Raum zu verschaffen und gehört zu werden. Und was ich schon häufig sehe, ist, dass die Männer herausgefordert sind, einfach weil sie nicht mehr wirklich so wissen, okay, wie gehe ich damit auf eine Art und Weise um, die halt nicht zu Vorwürfen oder plötzlichen Problemen, zum Beispiel mit Human Resources, also mit dem Personal führt, weil halt irgendwie dumme Sprüche gedrückt wurden oder sowas. Und das interessanterweise ja insbesondere zu dem Punkt von vorhin eher die Jüngeren, die Herausforderungen haben und sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und meistens die Älteren halt einfach so teilweise dann einfach still sind, wenn manche der Frauen halt in beispielsweise Meetings irgendwas sagen, weil ich denke, okay, wenn ich dazu jetzt irgendwie was sage, dann haben wir eh bloß wieder Streit, also lassen wir es einfach bleiben.
Finde ich total spannend, aber meinst du nicht, dass denn die jüngere Generation sowieso die erfahrenere Generation ein Stück weit kopiert, wie es in so einer Unternehmenskultur ist? Denn was ich so ein Stück weit beobachte, und ich habe momentan ein Buchevent für Hamburg auf die Beine gestellt, wo ich auf der Bühne bin, und ich hätte gern im Panel, also ich habe ein Panel mit zwei Frauen, einem wunderbaren, coolen Mann, der auch Rollenbilder aufbricht. Ich hätte im Panel gern mal so einen ganz klassischen Mann gehabt, der so ein ganz klassisches Rollenbild vertritt und der auch sagt, ich fand das cool. Ich fand das super. Das war früher sehr klar geregelt. Ich hätte das gern wieder. Aber Marco, den findest du nicht mehr. Das ist ein Problem, finde ich. Und das ist nicht ein Problem, dass es die nicht mehr gibt. Aber das ist ein Problem, dass Männer das ja nicht mehr äußern können, so wie du es gerade gesagt hast im Meeting. Ja? Und ich, ohne das jetzt so clustern zu wollen, erlebe ich momentan gerade in der Gesellschaft so drei Supporter-Teams. Also ein Team, der sagt, ich finde es cool, die Ladies kommen jetzt, die kommen auch in unsere C-Level-Position. Mega, ich öffne alle Türen. Dann gibt es welche, die wissen noch nicht so richtig, wie es ist, aber die machen erstmal mit. Und dann gibt es doch die Gruppe, die sagen, ich darf es nicht mehr sagen, ich finde es aber eigentlich total doof. Ich muss jetzt hier einen Piepton machen gleich bei unserem Interview. Ich finde es total doof, darf es aber nicht mehr sagen, lebe es aber noch so. Also ich lebe es auch nur so, dass ich es doof finde.
Ja,
was
absolut.
Würdest du denn den Männern empfehlen, die gerade wirklich, und das ist ja keine verwerfliche Meinung, die dürfen ja die klassischen Rollenbilder toll finden. Was würdest du den Männern empfehlen? Weil die leben es zwar noch so, aber die leben ja entgegen ihrer Wahrheit dann irgendwie. Ne? Die sind ja dann irgendwie auch wieder im Spagat des authentisch Seins. Was würdest du denen empfehlen?
Was ich denen empfehlen würde ist, und das werden sie nur bedingt hören wollen, aber der Kernaspekt dabei ist, sich damit auseinanderzusetzen, warum stört sie das? Was sozusagen an dem, wie es früher klar war, hat ihm ein Gefühl von Sicherheit, von Stabilität, von was auch immer gegeben, wo vor allem viele von denen sagen würden, ich brauche keine Stabilität. Selbstverständlich, wir alle brauchen Stabilität, wir alle brauchen Sicherheit. Und normalerweise kriege ich diese Männer, vor allem wenn ich sie in Trainings oder manchmal zum Beispiel sogar in Coachings habe, dazu, sich damit auseinanderzusetzen, wenn ich ihnen aufzeige, dass dieses, naja gut, dann sage ich halt nichts, aber eigentlich denke ich, die hat eh nichts zu suchen, dass sie dadurch unfrei sind. Solange wir uns nicht mit den Themen auseinandersetzen, also mit dem, mich stört es, das finde ich kacke, wie gesagt, eigentlich hat sie ja nichts zu suchen, solange ich mich damit nicht auseinandersetze, ist es aber das, was mich antreibt. Was dazu führt, dass ich still bin, obwohl ich was sagen will, was dazu führt, dass ich nicht klar zum Ausdruck bringe, was ist meine Perspektive, selbst in einem sehr spezifischen Kontext, der jetzt nichts irgendwie mit Rollenproblematik zu tun hat, sondern in einem sehr klaren wirtschaftlichen Business-Kontext. Und deswegen, was ich den Männern empfehlen würde, wäre einzusehen, dass solange sie sich nicht damit auseinandersetzen, sind sie am Ende des Tages gefangen davon, weil sie nicht davon loslassen können. Und erst zum Ausdruck zu bringen, für sich selber auch einzugestehen, okay, ja, früher war das einfacher, weil halt sehr klar war, ich so, sie so. Jetzt ist es nicht mehr so und jetzt ist die Frage, okay, wie kann ich jetzt auf eine Art und Weise damit umgehen, die trotzdem uns alle voranbringt, ohne dass ich mich aber dafür selber verleugnen muss. Und wenn ich aber anfange, erstmal mich damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich, was liegt hinter diesem Selbstverleugnen, dann können wir in Kommunikation gehen.
Oh, das fand ich jetzt total spannend, den Prozess auch. Hast du manchmal auch den Eindruck, dass natürlich je mehr Frauen auch in die Wirtschaftsbereiche kommen, auch in führende Schlüsselpositionen, ich meine, es sind ja immer noch nicht viele, das muss man ja fairerweise sagen, aber je mehr das wird, dass der Druck dann auch steigt, dass manchmal auch das Gefühl von Konkurrenz ist so ein bisschen, es ist doch eh schon genug dünne Luft hier auf dem Pavianhügel, wieso brauchen wir jetzt die Ladies noch? Kommt dir das manchmal unter? Weil ich glaube, du hast natürlich gerade auch mit sehr starken Führungspersönlichkeiten zu tun und ich weiß, die sind natürlich auch Konkurrenz. Und das finde ich cool an Männern, die sind Konkurrenz gewöhnt. Die nutzen auch die Challenge. Das machen Frauen ja deutlich seltener. Oder wenn, dann sehr subtil und gemein manchmal. Hast du den Eindruck, dass der Konkurrenzdruck auch wahrnehmbar steigt?
Total. Also ich habe auch zum Beispiel einen Klienten, das ist jetzt schon 2 Jahre her zum Beispiel, der kurz, also bei einem sehr großen Versicherer, kurz vor einer Vorstandsposition war und der dann zu einem anderen Versicherer gewechselt hat, einfach weil er wusste, dass die Vorstandsposition, die frei werden würde, sowieso durch eine Frau besetzt wird. Also er ist sozusagen gegangen, ist ein wichtiges, wertvolles Asset für das Unternehmen, hat das Unternehmen verlassen, weil er wusste, dass er eh die Position, die da möglicherweise frei werden würde in den nächsten 1-2 Jahren, nicht bekommen würde, weil eine Frau diese Position bekommen wird. Aufgrund der Besetzung, aufgrund der angestrebten Vorstandszusammensetzung, die das Unternehmen vorhatte. Und selbstverständlich führt das auch vor allem in den Hinterzimmern. Vor allem, wenn wir zusammensitzen und wenn ich dann die Männer habe oder vielleicht 2, 3 davon habe und ich lade sie dann abends in München in einem schicken Restaurant zum Dinner ein und man sitzt zusammen. Und dann so, wenn man halt merkt, so, es wird ein bisschen später und ein bisschen Wein wurde getrunken und es sitzen nicht so viele Leute drumherum, dann kommt schon mal ist ja klar, dass wir jetzt wieder mehr Frauen hier reinbekommen, weil wir müssen ja die Ansprüche, die halt an Aktienunternehmen gestellt werden, erfüllen. Aber so, ob das jetzt das Beste ist fürs Unternehmen, weiß ich jetzt auch nicht.
Und es wäre so cool, wenn sie es offen äußern könnten in der Unternehmensdebatte, aber dann wären sie ja quasi einen Kopf kürzer gemacht. Ich finde die Meinung natürlich Also Meinung darf ja Meinung bleiben. Und Frauen, das ist ja so, also Frauen kriegen ja Positionen auch nicht, weil sie gerade keine Qualifikation dafür haben. Das ist ja so, wie wenn du das rosa Sofa bei Segmüller kaufst, weil es gerade reduziert war. Also die werden ja auch getestet und geprüft, dass sie diese Qualifikation erfüllen. Aber ich glaube, das würde wirklich Brücken bauen, wenn man es offen äußern dürfte. Und ich glaube aber, Marco, das passiert noch nicht mal in Partnerschaften, wo ja eine gewisse Intimität da ist, dass es offen geäußert wird. Und ich will nicht wissen, wie viele Paare auch strugglen mit diesem Spagat. Und das wird uns ja als Frauen oft erzählt. Und wahrscheinlich kriege ich jetzt einige Zuschriften von Hörerinnen, dass Märchen, Kind und Karriere geht zusammen. Das geht schon, aber halt nur nacheinander. Also es geht selten gleichzeitig ohne schlechtes Gewissen und ohne einen Partner, der es unterstützt. Und ich glaube, das, was wir oft schon auf privater, bilateraler Ebene in sehr intimen Beziehungen haben, haben wir natürlich nochmal hoch 10 viel schwieriger in diesen Business-Ebenen. Kannst du das bestätigen?
Absolut, ja. Also zu 100%. Das ist, ich glaube, was das Problem daran ist, ist, dass wir alle zu viele Konzepte miteinander zusammenschmeißen. So dieses, auf der einen Seite diese Geschichte, wir können jedes Leben leben, was wir uns nur vorstellen können. So dieses wunderschöne Kind des Individualismus und seit Kant uns sozusagen vorgeschmissen und mit Elon Musk uns nochmal hinterhergeworfen. Dieser Glaube, dass wir sozusagen, egal welches Leben ich mir ausmalen kann, ich kann es leben und zwar genauso, wie ich es mir will. So, und das dann zusammengeschmissen mit, naja, und es gibt aber ein anderes Lebewesen, was extrem viel Aufmerksamkeit und Dedication und Liebe einfach braucht. Und dann ja auch noch einen Partner, den ich mir reingeholt habe, ins Leben, der auch noch irgendwie Aufmerksamkeit und Liebe und so weiter und so braucht. Und das glaube ich, und ich würde nicht sagen, dass ich eine hundertprozentig festgelegte Meinung dazu habe, ob das miteinander funktioniert oder nicht, weil ich auch Ehen gesehen habe, wo dann aber halt der Mann signifikant mehr an der, ich nenne es nicht nur Haus, sondern vor allem auch Familienarbeit, ne? So wie du es gesagt hast, so das x-te Geschenk für Tante Dings besorgen oder das Kind dann halt zu dem übernächsten Geburtstag, zum Kindergeburtstag zu fahren oder eine sehr, sehr gute, umfangreiche Nanny da zu haben. Also Aspekte, die es halt leichter machen, aber die es nicht einfach machen, dass sozusagen Kind und Karriere gut funktionieren. So, das ist, was aber im Endeffekt nur eine Betrachtungsweise ist, was ja keine Bewertung darstellt an den Wunsch oder an den Versuch, das zu machen. Und selbstverständlich ist das genauso, wie du gesagt hast, nochmal potenziert durch die noch viel schlechtere Kommunikation unter zum Beispiel auf Vorstands- oder sagen wir Bereichsleiterebene, wenn Männer und Frauen dann zusammenkommen mit anderen Perspektiven, anderen Wünschen und natürlich auch anderen Bedürfnissen in der Kommunikation.
Wenn die Männer jetzt zu dir kommen und ich wage die These, dass es einige Männer da draußen gibt, die vielleicht sagen, ach Mensch, das ist mir alles zu kompliziert, ich würde das ganz gerne einfach so ein bisschen wegdrücken. Ich will mich ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig damit befassen. Ich will mich auch gar nicht mit meinen Wünschen befassen. Ich mache das einfach so, wie ich es immer gemacht habe. Wenn die Männer dann zu dir kommen, gehst du ja schon auch in eine Arbeit rein, die sehr intensiv sein kann, ne? Was wären denn quasi mal so die drei Fragen, die du an einen Mann da draußen mitgeben könntest, die, wenn er die beantwortet, sein Leben signifikant ändern könnten?
Die erste Frage wäre, wie viele von den oder welche Dinge, die du in deinem Leben tust, begeistern dich wirklich? Weil wir als Männer die Tendenz haben, vom Business über Beziehungen, aber auch in privaten Kontexten uns Dinge einfach aufzuhalsen, häufig weil sie einfach da sind, nicht weil sie uns wirklich begeistern, nicht weil wir morgens aufwachen und denken, yes, heute kann ich das tun. So, das ist, glaube ich, eine Sache. Der andere Punkt ist, und auch wenn Männer das vielleicht nicht unbedingt als erstes machen wollen, so ist dir wirklich klar, um es als Frage zu formulieren, ist dir wirklich klar, dass wenn du keinen Bock hast, dich mit irgendwas auseinanderzusetzen, dass das dich unglaublich eingrenzt und einschränkt und dich behindert darin, ein phänomenales Leben zu bauen, weil es halt, weil du dadurch immer wieder Teile wegschiebst, die ein Teil deines phänomenalen Lebens sein könnten. Und die dritte Frage, und das ist eine Frage, die ich Männern immer stelle, ist, wie sehr brennst du dafür, dein Leben zu bauen? Im Sinne von dein authentisches Leben, dein Leben, wo du sagst, das ist wirklich ich und nicht nur ich plus, naja, die Erwartung und das soll ich ja auch tun und das wird ja eh von mir gewartet und das habe ich ja eh zu tun.
Die finde ich alle cool, die Fragen. Und die letzte Frage, finde ich, nimmt eigentlich schon meine nächste Frage vorweg, was es bedeuten könnte, authentische Maskulinität zu leben. Denn ich finde, genau darum geht es ja. Wie soll dein Leben aussehen? Jenseits von, bist du Mann, bist du Frau, bist du divers, wie auch immer. Aber was möchtest du erschaffen? Ne? Was darf bleiben von dir? Und das waren schon richtig, richtig, richtig coole Antworten. Ne? Marco, wenn du nochmal drauf zurückgehen würdest, auf das Thema Gefühle, Werte, Purpose, also das, was du mit den Herren natürlich auch ausarbeitest. Hast du das Gefühl, wenn die dann ein bisschen näher wieder dran sind an dem, was sie wollen, was sie sich wünschen, was sie für Bedürfnisse haben, dass sich dann auch sowohl im privaten Bereich als auch im Businessbereich gut umgesetzt bekommen? Das ist wahrscheinlich eine sehr generische Frage und es kommt immer darauf an, auf den jeweiligen Menschen, mit dem du arbeitest. Was sind so deine Erfahrungen? Weil ich habe manchmal diese Erfahrung gemacht, man hat sich das so schön sortiert, ja, in seinem Hirnkästle oder in seinem Herzen oder wo auch immer, und dann scheitert es an der Umsetzung, weil der Partner die Partnerin nicht mitzieht, weil es im Umfeld halt wieder Challenges gibt, die man sich ja selbst ausgesucht hat. Wie siehst denn du das?
Das ist richtig geil. Als du gerade angefangen hast, so mit so Gefühle, Werte, Purpose und dann das Erste, was mir halt kam, ist so, für mich sind, selbst Purpose ist für mich ein Byproduct. Also Gefühle und Werte, so die Dinge kommen raus als im Verlauf der Arbeit, aber es ist nicht so, dass ich bin kein Coach, der Wertearbeit macht. Oder sehr selten mache ich wirklich Purpose Work mit den Leuten. So, sondern ich gucke mir an mit den Menschen erstmal so, wie gesagt, was ist das, wo sie eigentlich hinwollen? Dann zu versuchen, okay, wovor läufst du eigentlich weg? Und dann, okay, bist du bereit, dir anzugucken, warum du davor wegläufst? Und bist du bereit, dafür Sorge zu tragen, dass es halt nicht mehr das ist, wovor du wegläufst, sondern dass du in der Lage bist, damit einfach zu sein? So, und im Verlauf dieses Prozesses und der Erarbeitung von, okay, wow, ja, ich muss nicht irgendwie mich in mein Kämmerchen zurückziehen und an meinem Laptop arbeiten bis um 10, um mich nicht mit meiner Frau austauschen zu müssen, sondern ich kann nach Hause kommen oder vielleicht bevor ich die Haustür aufmache, für 5 Minuten in meinem Auto sitzen bleiben und kann einfach mal für einen Moment spüren, ja, da ist Discomfort. Ja, da ist der Wunsch, keinen Bock zu haben, mit dieser Frau mich jetzt auszutauschen, sondern lieber zu arbeiten. Aber genau davor laufen ja viele weg, vor diesem einfach mal zu fühlen und damit zu sein. Und genau diese Arbeit, also zu lernen, damit zu sein, mit dem, wovor ich eigentlich weglaufe in mir, ist das dann auch, was die Menschen oder was würde ich sagen, viele Männer in meinem Umfeld, also in meinem Klientenumfeld, dazu empowert, das dann später auch umzusetzen, weil es nicht darum geht zu sagen, okay, was hast du für Werte? Ein Wert ist Respekt. Wie sieht Respekt für dich aus? Dass die Leute mir zuhören, wenn ich rede. Gut, also, was wichtig ist, Stimme tief, laut reden, Hände auf den Tisch. So, das kann man machen und ich weiß, dass viele Coaches so
Marco, das wäre
arbeiten.
so schön einfach. Mein
Das wäre
Gott.
toll, ne? Ich weiß, deswegen funktioniert ja auch, was viele Leute tun, zumindest in der Ansage. Aber in der Umsetzung ist es halt nicht, wie ich arbeite, sondern ich gebe Männern die Fähigkeiten dazu, wenn dann beispielsweise dein Mann nach Hause kommen würde und sagen würde, Katrin, wir haben ja darüber gesprochen, morgen hätte ich gerne meinen 50er-Jahre-Abend und du sagst, da hinten ist übrigens die Tür zum Hinterausgang. Du weißt ja, wo dein Zelt ist. Nimm dir den Garten, Junge. So, und dann dich anzulächeln und dann in sich selber zu merken, okay, ich hätte es gern anders gehabt, aber ich kann damit sein, dass die Welt halt nicht immer das macht, was ich möchte. Also gebe ich halt das Beste, was ich kann, nämlich mir selber zu überlegen, okay, so, ich bestelle mir irgendwie die Pizza und Chicken Wings und ich hole mir selber meine Kartoffeln und ich mache es mir gemütlich und sage, Katrin, kannst du so lieb sein, die Kinder zu machen? Heute Abend, ich chill mich jetzt einfach vor den Fernseher. Ich habe mir eine Pizza und Chicken Wings bestellt. So, weißt du,
Das ist
also.
ein super Spagat. Also das ist kein Spagat, das ist ja eine super comfy andere Lösung. Das müsste ich natürlich meinem Gatten mal präsentieren. Wir haben ja ganz gerne italienische Ehe. Wir sind immer 5 Tage verheiratet, 2 geschieden. Das läuft super.
Sehr gut.
Gerade bei solchen Sachen, da hinten ist dein Zelt, machst dir gemütlich im Garten. Aber das finde ich richtig cool. Marco, wenn du zum Schluss noch mal so 3 Hacks teilen müsstest. Und ich weiß, Hacks sind in diesem Bereich viel zu einfach gedacht. Aber lass es uns mal einfach runterbrechen. Wenn du 3 Hacks teilen müsstest, wie Männer authentisch ihre Definition von Männlichkeit leben könnten, was wären so deine Lieblingshacks, die du auch in deiner Arbeit letztendlich mit den Männern herausgefunden hast?
Ja, ich würde es an 2 der 6 Komponenten festmachen, die ich persönlich, also für mich ist authentische Männlichkeit immer individuell. das macht es authentisch. So, also ne, die authentische Männlichkeit bedeutet immer, jeder Mann exploriert sie für sich. Und gleichzeitig gibt es für mich aber so sechs Komponenten, die für mich Männlichkeit ausmachen. Und eins davon ist Awareness, also Bewusstsein. Das heißt, ein Hack für mich, für jeden Mann, ist sich bewusst zu sein, warum zur Hölle tue ich, was ich gerade tue? Warum rede ich so, wie ich rede? Tue ich das, weil es sich für mich gut anfühlt und ich darin entspannt bin? Oder tue ich das, weil ich gerade irgendwas erreichen will und ich selber nicht mal bewusst bin, dass ich es erreichen will? So, ne? Oder wenn ich beispielsweise nach Hause komme oder mich schon wieder in mein Zimmerchen zurückziehe und da beim Laptop bis 10 Uhr sitze, tue ich das, weil ich das Gefühl habe, dass das das Beste ist, was ich mit meinem Leben machen kann? Oder tue ich das, weil ich weglaufe? Und den meisten ist Zweiteres nicht mal bewusst. So, ne? Deswegen Aufmerksamkeit ist der erste Hack. Der zweite Hack ist das, was ich Discernment nenne. Also die Fähigkeit zu unterscheiden, was ist das, was mir wichtig ist und was ist das, was mich eigentlich nicht interessiert. Was ist das, was für mich wahr ist und was ist das, was für mich falsch ist. Und die Fähigkeit, das eine vom anderen zu unterscheiden, ist für mich ein Kernaspekt. Und davor sozusagen der andere Hack, der das zum Beispiel zumindest ermöglicht, ist Kontemplation. Mir genauso wie meine Deep Work Slots auch Slots zu nehmen in meinem Kalender, wo ich mich für eine Stunde oder eine halbe Stunde einfach mal hinsetze und einfach mal Stille einkehren lasse und über irgendwas in Ruhe für mich nachdenke, was aber mein Leben betrifft, nicht meine Arbeit. So. Der dritte Hack, mein Liebling, Atem. So. Es gibt, zumindest habe ich bisher keinen gesehen und Buddha hat vor ein paar tausend Jahren auch nichts anderes gesagt, der Atem ist das effizienteste Tool, was du nutzen kannst, um dich runterzuregulieren, um dich aufzubauen, um dir ein Gefühl von Stabilität zu geben, um einen Raum zu bewegen. Atem. Das Tool schlechthin. Breathwork hat es groß gemacht. Es gab es schon vorher. Aber Atem ist absolut eines der Kernaspekte, die ich immer wieder mit allen Klienten dran arbeite.
Die Hacks finde ich alle richtig cool. Und zu Hack Nummer zwei, ich finde es ja da doch überraschend, wenn man mal durch die Kalender von Damen oder auch Herren scrollt, dass man, und das mache ich oft mit meinen Klienten, du kannst 10% Minimum der Termine streichen. Minimum. Und dann hast du Zeit, deine Kontemplation zu machen. Du hast gerade, und da möchte ich nochmal ganz kurz darauf zurückgehen, von sechs Komponenten der Männlichkeit gesprochen. Und du hast jetzt
Ja.
das Bewusstsein, also das Bewusstsein hast du es, glaube ich, genannt, als
Genau.
eine Komponente benannt. Verrätst du uns noch die anderen?
Also das erste ist Bewusstsein, weil ich glaube, wenn ich mir nicht bewusst bin, was los ist oder was ich tue, werde ich immer nur hin und her geschubst. Der zweite Punkt ist Stabilität in mir drin. Wenn ich jedes Mal, wenn das Leben irgendwie ich nach Hause komme und die liebe Katrin bitte, doch heute mal meinen 50er-Jahre-Abend zu machen. Und jedes Mal, wenn Katrin sagt, da ist die Tür, und ich jedes Mal zusammenbreche, komme ich nirgendwo hin. Wenn ich kein Discernment habe, also nicht die Fähigkeit habe zu wissen, ist es das, was ich eigentlich wirklich will, oder nutze ich diesen 50er-Jahre-Abend, sorry, bitte sag nachher Entschuldigung von mir an deinen Mann,
Bitte
dass ich den hier
unbedingt
dafür
diese
benutze.
50er. Mein Mann darf diese Folge niemals anhören, Marco. Das ist dir
Das
klar.
wäre mir wichtig, also, dass er hoffentlich nicht glaubt, dass ich hier auf ihm rumhacke, sondern ich nehme es nur gerade als passendes Beispiel dafür. Dass, wenn mir nicht klar ist, ob es das ist, was ich eigentlich wirklich brauche, oder ich es eigentlich als Ausweichmanöver nehme, weil ich eigentlich nur mal einen Abend haben will, wo ich einfach nur für mich sein kann, dann wieder kann ich kein Leben aufbauen, was wirklich mich unterstützt. Wenn ich keine Integrität besitze, also nicht nur nicht weiß, was ist das, was ich wirklich brauche und was mir wirklich wichtig ist, und dazu entsprechend handle, was für mich Integrität ist, also die Handlung entsprechend dessen, was für mich wichtig ist, wird es auch nichts mit dem phänomenalen Leben. Dann als fünftes Purpose. Und Purpose kommt für mich deswegen so spät in diesem, für mich ist Kreislauf kein Prozess. Purpose kommt für mich deswegen so spät in diesem Prozess, weil ich glaube, dass dieses ganze Thema Sinn des Lebens wir so überfrachtet haben mit allem möglichen Scheiß. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, irgendeine Form von Nordstern zu haben. Irgendwas ist, worauf ich hinarbeite. Aber für mich ist es eher die Art und Weise, wie ich leben und als Mann sein will. Und nicht so wirklich, ich will den größten Automobilbauer der Welt bauen. Kann auch ein cooler Purpose sein, aber Nordstern ist eher so, wer will ich werden als Mensch und nicht so wirklich, das will ich in meinem Leben erreichen. Ja? Das ist der fünfte Punkt für mich. Und der sechste ist Aliveness. Ich kann all die ersten fünf machen, aber wenn ich keine Aliveness habe, dann bin ich vielleicht der stoische Typ, der einen klaren Purpose hat und der weiß, wie er zu handeln hat und der stabil ist und bewusst. Aber so. What the fuck are you then living about? So, wenn du dich nicht begeisterst für das, was du lebst, wenn du keine Erlebnis für deinen 50er-Jahre-Abend hast, warum den dann machen? So. Ja, und deswegen für mich ist Aliveness so ein Kernaspekt darin, dass es halt eben nicht nur ein langweiliges, bewusstes, stabiles Leben ist, sondern Leben.
Ich finde das cool. Ich liebe das Wort Vibrancy. Dafür stehe ich auch total.
Das
Und
ist
ich
auch
denke
geil.
immer, komm, lieber extreme Höhen und Tiefen als diese langweilige Mitte. Also das ist alles, was dieses Komfort, ich mag nicht dieses Komfortzone, aber Comfort Love, das haben ja auch viele in ihren Partnerschaften. Das ist die Gemütlichkeitsliebe. Man ist schon lange zusammen und ist eher schon fast freundschaftlich. Der Comfort Job, weißt du, man kennt sich aus, man kennt die Kollegen. Alles, was in dem Bereich ist, völlig in Ordnung. Aber das ist nicht vibrant. Das ist für mich sehr, das tötet echt die Lebendigkeit. Marco, hör mal, das waren so viele tolle Hacks. Und ich könnte jetzt noch auch unendlich mit dir weitersprechen. Ne? Aber ich würde ganz gern zum Schluss zur Fastlane übergehen und das sind immer drei kurze persönliche Fragen, die ich an meine Gäste stelle. Hast du Lust?
Hau rein, jetzt bin ich neugierig.
Okay, was Marco, die erste Frage, die ich an dich hätte, wäre, was ist der schlechteste Rat, der Männern häufig erteilt wird?
Sei du selbst. Weil keiner von denen auch nur ansatzweise einen Plan hat, was das zur Hölle bedeutet.
Ich muss lachen. Das stimmt. Aber das nicht dieses Sei du selbst wäre doch ein großes Credo, sonst auch Persönlichkeitsentwicklungskarten.
Ja, absoluter Bullshit. So, also wie viel Arbeit. Und also ich meine mal, ich habe in Klöstern und in Ashrams gelebt. Ich mache Self-Work seit keine Ahnung wie vielen Jahren mit wirklich auch täglich investierter Zeit. Und würde ich sagen, dass ich ein besseres Gefühl von mir selbst habe und dem, wer ich bin? Absolut. Würde ich sagen, dass das trotzdem ein verdammter Prozess ist? Absolut. Und deswegen sozusagen von jemandem, der in Anführungszeichen normal lebt, der einfach sein Leben lebt, zu erwarten, dass der wirklich weiß, was es heißt, er selbst zu sein, ist Bullshit hoch 10.
Okay, ich dürfe einen kleinen Adventure-Trip machen, um das rauszufinden. Marco, was würdest du dem jüngeren Marco, also dem vor 20 Jahren, ne, dem heranwachsenden Mann, was würdest du dem für einen epischen Rat mit an die Seite geben?
Fang an, dich mit deinem eigenen Scheiß auseinanderzusetzen.
Ich liebe deine Antworten.
Das
ich muss leider sehr viele
Fall,
Pieptöne hier drüber legen.
Das ist okay, das tut mir leid. Das ist leider das ist meiner Erziehung geschuldet. Nein, Mama, das stimmt nicht. Das ist nicht deine Erziehung. Das ist on me.
Das finde ich cool. Und wenn du irgendwo auf dieser Welt eine ganz große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen, Marco?
Der Klassiker wäre ja sowas wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, auf dem Times Square oder sowas. Aber die Amerikaner sind halt jetzt nicht unbedingt meine Kernzielgruppe, deswegen wäre es jetzt irgendwie schwierig. Ich hätte jetzt gedacht, weil ich ja, wie gesagt, sehr viel so im zentraleuropäischen und deutschen Raum bin, hätte ich mir jetzt irgendwie so das Brandenburger Tor oder so überlegt in Berlin und dann irgendwie so eine riesige Schriftrolle, die irgendwie so quer über das Brandenburger Tor geht. Und ich würde sagen, was ich raufschreiben würde, wäre Dare to Explore. Also wage dich, herauszufinden. Weil am Ende des Tages ist es das, was viele Männer zurückhält. So diese Angst davor, wirklich zu schauen, so was kommt eigentlich hoch, wenn ich mal sitze für einen Moment mit diesem, ich habe keinen Bock heute Abend mit dir am Brot zu essen und mit dir zu reden. So. Und weil da verständlicherweise, weil Angst davor ist, okay, was ist, wenn da hochkommt, ich will nicht mehr mit dieser Frau zusammenleben. Boah, da zieht sich aber einiges hinter dran. Okay, das lassen wir lieber. Oder auch so die das Gespräche, die sich halt dann. Ja, aber es ist so. Also ich meine, da brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erzählen. So, ich bin mir sicher, dass du auch Klientinnen hast, die das kennen. So, dieses, wenn ich mich jetzt damit wirklich auseinandersetze, dann ist mehr Arbeit als, wie du gerade so schön gesagt hast, Comfort Love.
Total, das ist so. Und ich finde, dieses Dare to Explore ist so ein wunderschönes, episches Schlusswort für diesen Podcast und auch für die authentische Männlichkeit. Lieber Marco, ich danke dir von Herzen, dass du so ein geschätzter Gast warst. Wir verlinken alles von dir unter den Shownotes. Und alle Herren und wahrscheinlich auch Damen der Schöpfung dürfen dich wahrscheinlich gern kontaktieren und Fragen stellen. Ne? Ich danke dir von Herzen, es war mir eine große Freude.
Ich danke dir, Katrin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und vor allem, ich habe das ja schon gesagt bei unserem ersten Call, ich finde, du hast einfach so eine großartige Art und Weise, dich reinzubringen. Und ich fühle mich jetzt auch, wie nach unserem ersten Call, absolut gut. Von daher, vielen, vielen Dank dafür.
Super, ein Hoch auf die Vibrancy. Ich danke dir, lieber Marco.
Du hast immer noch nicht genug? Abonnier gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.